Die Reihe der Kamele und Esel zog an den staunenden Männern Refners vorüber. Das war aber noch nicht alles. Der Dolmetsch verkündete, die Stadt lade die Führer und die vornehmsten Krieger zu einem großen Feste ein, das vor den Mauern der Stadt vorbereitet sei. Die Israeliten kamen nicht mehr zum Überlegen. Hunderte von Sklaven mit Wasserkrügen und Ölflaschen bemühten sich, ihnen Hände und Füße zu waschen und ihr Haar zu salben. Es war ihnen nicht einmal bewusst, dass sie ihre Schwerter und Speere beiseite legten und an die Tische traten. Aus der Stadt drängten immer neue Scharen festlich gekleideter und frohgestimmter Einwohner. Sie eilten zu Refner und den anderen Fürsten, gaben ihnen die Hände und reichten ihnen Wein in schönen Bechern und aus dünnem Glas. Kaum hatten sie davon getrunken, näherte sich ein Schwarm hübscher Mädchen. Sie trugen ihr Haar aufgelöst, Ohrgehänge, kostbare Reifen an Armen und Beinen und durchsichtige Kleider, die ihre Schönheit kaum verhüllten. Unter frohem Lachen setzten sie den israelitischen Kriegern Blumenkränze auf. Andere brachten Musikinstrumente, Doppelflöten, Kinore, Harfen, kleine Trommeln und Zimbeln. Im Nu erfüllte erregende Musik den großen Festplatz. Nun erschienen Tänzerinnen, deren Körper von Riechöl glänzte. Ihre kleinen Füße mit den purpur gefärbten Nägeln wirbelten auf der Stelle, Armreifen klirrten, die kostbaren Ringe in den Nasenwänden funkelten, die goldenen Lendenschürzen glitzerten verführerisch. Ein Gewirr von bewunderten Rufen, sinnlichem Lachen, leidenschaftlichen Händeklatschen mengte sich in die Musik. Als aber das Fest, wie es schien, zu einer Orgie werden sollte, erschollen plötzlich Rufe und lenkten die Aufmerksamkeit der Gäste von den Tänzerinnen ab. Ein blumengeschmückter Wagen rollte von 12 weißen Eselinnen gezogen auf den Platz. Auf ihm saßen mehrere wunderschöne Mädchen, die als einziges Kleidungsstück ein Netz aus Edelsteinen trugen. Die Töchter der Fürsten von Settim kamen, um die israelitischen Krieger zu begrüßen. Zwischen dem Lager und der Stadt zogen sich Äcker, Weingärten, Oliven- und Palmenhaine hin. Bei Tage schien dieser Raum nicht groß. Man konnte zwischen Bäumen und Sträuchern die Stadtmauern und die umliegenden Hügel sehen. Doch bei Nacht, wenn der Pfad kaum zu erkennen war, schien der Weg durch das Dickicht unendlich lang, besonders für jemanden, der wie Noah Eile hatte. Die Feuer, die auf einer Erhöhung an der Stadtmauer loderten, und die dort aufsteigenden Chorgesänge, Ruf- und Musikklänge wiesen ihr die Richtung. Besonders laut schrillten die Doppelflöten aus dem Klang der Sistren. Noah eilte geradewegs auf die Musik und die Helligkeit zu. Trotzdem konnte sie den Weg nicht leicht finden. Die Feuer blendeten ihre Augen und überschwemmten sie mit Tränen. Ihr Herz klopfte heftig. Nur mühsam setzte sie den Weg fort. Sie drang durch Gesträuch, stieß an Baumstämme, stolperte über Steine, blieb im Gestrüpp hängen, dessen Blätter vom Widerschein des Feuers rötlich glänzten. Mehrmals fiel sie zu Boden. Die Zweige streiften ihr das Kopftuch ab, zerzausten ihr Haar, zerrissen ihr die Kleider. Doch nichts konnte sie aufhalten. Sie musste zur rechten Zeit vor den anderen dorthin kommen. Es war ihr ähnlich zumute wie damals in der Nacht, als sie die Abwesenheit Utas entdeckt hatte. Nur noch schlimmer. Damals hatte sie noch an vieles geglaubt. Sie hatte sich mit dem einen oder anderen getröstet. Und als endlich die Wahrheit in ihrer ganzen Furchtbarkeit vor ihr gestanden hatte, war alles im Überfall der Schlangen untergegangen. Während sie um Salmons Leben kämpfte, hatte sie alle Not vergessen und war bereit gewesen, alles zu opfern, allem zu entsagen. Salmon war gerettet worden. Sie und Resa hatten ihn zur Kupferschlange getragen. Wie von Sinnen hatten sie in einem Freudentaumel aufgeschrien, als die Röte an seinem Leib verblasste, die Geschwulst zurückging und er selbst bald auf die Beine sprang. Mit einem Male war alles wieder gut gewesen. Der Allerhöchste hatte ihren Verzicht nicht angenommen. Als das Volk am Bache Sarit Halt machte, hatte ein Zug von jungen Leuten in einer sternklaren, von Düften schwülen Nacht Noah in Resas Zelt geführt, wo sie Salmon erwartete. Neben ihm im Dunkel des Zeltes liegend, hatte sie ihm endlich ihren Wunsch verraten, den erstgeborenen Sohn Gott zu weihen. Er soll wie der sein, dessen ungekürztes Haar dem Flammenhaupt des Allerhöchsten ähnelt, hatte sie geflüstert. Und Salmon hatte noch einmal bestätigt, dass er sich ihrem Wunsch nicht widersetze. Sie hatte das Zelt nur wenige Tage mit ihrem Mann geteilt. Am Bachufer waren Abgesandte des Balak erschienen und hatten Moses erklärt, der Melek sei mit dem Durchzuge des Volkes durch sein Land nicht einverstanden. Moses hatte sich in sein Zelt eingeschlossen, um zu beten, und dann verkünden lassen, sie wollten das Land des Meleks umgehen. Aber die duftenden Wiesen am anderen Ufer des Baches lockten. Der Beschluss des Nabi rief Widerspruch, Geschrei und Aufruhr hervor. »Was? Was sollen wir wiederum in der Wüste?« schrien die Jungen. »Wir sollen durch weglose Einöden wandern? Wer sind wir denn, dass wir vor jedem Gegner das Feld räumen?« »Nein, nein, genug des Ausweichens, genug der Wüstenwanderung, Schluss mit dem Leben in ewiger Gefahr, bei Wassermangel und Hunger. Schluss, Schluss und nochmal Schluss, mit oder ohne Einwilligung ziehen wir durch das Land Moab. Der Melek soll uns nur aufzuhalten versuchen, wir werden es ihm schon zeigen.« Refner und seine Freunde hatten am lautesten geschrien. Der ganze Fürstenrat, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, hatte gegen den Befehl Moses gestimmt. Refner hatte versucht, den Feldherrn auf seine Seite zu ziehen. Josua aber hatte nur den Kopf geschüttelt. Diesmal hatten sie ihn nicht zur Untreue bewegen können. Auch die Leviten waren auf Moses Seite gestanden. Nach 2 Tagen heftigen Streitens und lärmender Aussprachen hatte sich das Volk geteilt, um auf 2 verschiedenen Wegen weiterzuziehen. Refner hatte mit den jungen Stammesfürsten und einer Schar bester Krieger den Bach überschritten. Moses war mit dem Heiligtum, den Priestern und dem übrigen Volk von Josua unterstützt, den Bach entlang bis zu seinen Quellen hinaufgezogen. Für viele war es eine schmerzliche Stunde gewesen. Die Leute hatten mit Weinen und Wehklagen voneinander Abschied genommen, hatten einander über den Bach hinweg die Hände zugestreckt. Kinder hatten geweint und nach den Vätern geschrien. So hatte die Kriegerschar Refners fast unbeschwert von Weibern und Kindern das Land Moab betreten. Die Mehrzahl der jungen Krieger war noch unbeweibt. Andere hatten bedenkenlos ihre Familien verlassen und ihren Weggang als Kriegszug angesehen. Zu den wenigen Frauen, die ihre Männer begleiteten, hatte Noah gehört. Ihr war es klar gewesen, dass Salmon diesen Zug mit Refner, Boki und Sambri mitmachen würde. Sie war überzeugt gewesen, dass der Weg des Ungehorsams, den ihr Mann gewählt hatte, nicht der richtige war. Jahwe war mit Moses, und wenn Moses befahl, den Kampf zu meiden und das Volk einer neuerlichen, beschwerlichen Wanderung durch die Wüste auszusetzen, geschah es nach dem Willen des Allerhöchsten. Dies hatte sie Salmon gesagt und ihn zu überzeugen gesucht, er aber hatte sich ihrer Rede mit einem zornigen Schweig verbeten. Zwar hatte er sich gleich darauf liebkosend über sie geneigt, als ob er sie für seinen Jähzorn um Verzeihung bitten wollte. Doch seine Miene hatte sich im Zorn verharrt, und da hatte sie es aufgegeben. Sie hatte begriffen, dass Salmon seine Freunde nicht im Stiche ließ, dass er nicht mehr an die Schlangen von Phulon dachte und den von Moses verbotenen Zug mitmachen würde. Ihr war nichts mehr zu tun verblieben, als vor dem Willen des Herrn demütig den Kopf zu beugen und ihm zu gehorchen. Als aber die Stunde des Abschieds schlug, hatte ihr Salmon zu ihrer Überraschung gesagt, sie könne, wenn sie wolle, mit dem Volke weiterziehen. Er hatte sie nicht ermutigt, ihn zu begleiten. »Will mein Herr nicht, dass ich ihn begleite?« Überrascht hatte er sie angeblickt. »Ich dachte, du wolltest es nicht. Es wird ein mühseliger Kriegszug sein, und dir bedeutet der Alte doch so viel.« Sanft hatte sie erwidert, »Mein Herr möge mir mitzukommen erlauben. Ich bin doch dein Weib. Ich fürchte mich vor nichts, wenn ich bei dir bin.« »Dann komm doch mit«, war er sofort einverstanden gewesen. »Komm mit«, hatte er mehrmals freundlich gesagt. Er hatte seinen Arm um ihre Schulter gelegt und sie zärtlich an sich gedrückt. »Ich liebe dich überaus, Noah. Ich habe noch nie ein Weib so geliebt und ich werde keines so lieben.« Den Kopf gesenkt hatte auch sie flüsternd geantwortet. »Du weißt, wie ich dich liebe. Mehr als mein Leben.« Ja, sie konnte nicht mehr ohne Salmon leben, und so hatte sie sich entschlossen, diesen Zug an seiner Seite mitzumachen. Während der kurzen Glückstage hatte sie ihren Herzenswunsch nicht vergessen. Sie hatte auch die Lehren der Großmutter immer wieder vor Augen behalten. Es kam ihr vor, als ob ihre gegenseitige Liebe sie unzertrennlich verbände. Hätte Salmon statt ihrer Uta erwählt, gäbe es für sie kein Leben mehr. Hätte er sie verstoßen, wäre dies für sie das Todesurteil gewesen. Moses hatte noch in der Wüste auf Drängen der Männer, die sich von bösen, unfruchtbaren, zanksüchtigen Weibern befreien wollten, erlaubt, diese unter der Bedingung zu entlassen, dass sie ihnen Scheidungsbriefe ausstellten. Da das Weib das Eigentum des Mannes war, konnte es ihn selbst nicht verlassen. Noah aber wusste, wenn sie auch Salmon als bösen Mann erkennen würde und wenn sie ihm einen Scheidungsbrief ausstellen könnte, sie würde es doch niemals tun. Nicht nur, weil sie ihn über alles liebte. Sie konnte sich von Salmon nicht trennen, weil sie sich mit ihm durch mehr als Gefühle verbunden erachtete. Sie gedachte der Lehren Tamars, die gesagt hatte, wenn sich Menschen ehrlich verbinden, rufen sie Gott zu sich auf die Erde herab. Der Allmächtige ist mit ihnen, gibt ihnen Fruchtbarkeit oder versagt sie ihnen. Er segnet sie mit Nachkommen oder bestraft sie, indem er diese zurücknimmt. Ein Kind ist ein Zeichen des Bundes mit dem Allerhöchsten. Das Weib leidet mit der Geburt. Dann ist sie längere Zeit für den Mann unrein. Sie verliert seine Vertrautheit, sie muss auf ihre Liebkosungen verzichten. Dafür aber kann sie ihm einen Sohn schenken, der die Fortdauer des Geschlechts sichert. Der Mann verteidigt das Geschlecht, das Weib aber sichert es. Der Mann geht voran, das Weib aber verleiht seiner Spur Dauer. Welchen Weg Salmon auch einschlug, Noah musste ihn auf diesem Wege begleiten. Ein Würgen in der Kehle hatte sie vom anderen Ufer des Baches auf das langsam aufbrechende Volk gesehen, auf die Männer, die die Lade des Zeltes, das Heiligtum und die heiligen Gefäße trugen. Es war ihr, als zögen sie fort und sie sollte sie nie mehr wiedersehen. Sie hatte sich von ihnen getrennt wie ein Mensch, der seine letzte Hoffnung aufgibt. Und doch hatte sie nicht anders handeln können. Sie musste bei ihrem Mann bleiben und auch bei ihrem Sohne, der nicht geboren, ja nicht einmal empfangen war. Vielleicht krochen wieder Schlangen aus Gestein und Gestrüpp, griffen sie aufs Neue an. Und die Gebissenen mussten an dem Tod sterben, da ihre Kupferschlange mit dem Leviten in die Wüste gezogen war. Schauer hatte sie bei diesem Gedanken geschüttelt. Aber nicht einmal die Angst vor den Schlangen hatte ihren Entschluss umstoßen können. Die Schlangen hatten sich nicht gezeigt. Aber Schlimmeres war geschehen hier vor den Mauern Settims. Noch immer stand ihr die erste Nacht nach der Ankunft vor Augen. Die Nacht des unaufhörlichen Festes, der Lustbarkeit, der lärmenden Freude, der Musik. Salmon und die anderen Krieger waren beim Feste. Noah hatte ihr Zelt aufgebaut und einsam darin gesessen. Der Wind hatte ihr Männerrufe und aufdringliches Frauenlachen herübergeweht. Sie hatte es mit Entsetzen gehört. Etwas derartiges war bei ihnen noch nie geschehen. Und dann hatte sich das Nacht für Nacht wiederholt. Von diesen Gelagen und fröhlichen Festen kehrte Salmon, von Salben duftend, mit irrem Blick, müde und schläfrig, fremd für sie heim. Er warf sich auf das Bett und schlief sogleich ein. Wenn er erwachte, war er zornig und suchte etwas, woran er seinen Zorn auslassen konnte. Inzwischen aber kamen schon Boten aus Settim mit neuen Einladungen zu neuen Festen. Die Krieger ließen ihre schlechte Laune zurück im Lager und folgten ihnen. Noah blieb wieder allein und hörte nur von Weitem Musik, Rufen und Gesang. Aus einzelnen Worten ihres Mannes hatte sie begriffen, dass ihn medianitische Weiber und besonders die Töchter der Fürsten von Settim berückt hatten. Einmal hörte sie, wie Salmon Sambri fragte, »Hat sie dir gesagt, dass sie eine Priesterin der Astarte ist?« »Ja, schon am ersten Abend.« Sie konnte diesen Menschen nicht ausstehen, weil er sich den Anschein gab, er könne jedes Mädchen haben, das er anblickte. Und sie sagt, dass nur der sie haben kann. Noah hörte das Übrige nicht mehr, nur mehr das Lachen Sambris, während sich auf Salmons Gesicht Ängstlichkeit und Verlegenheit ausdrückten. Plötzlich hatte sie das Entsetzen gepackt. Wenn sie auch nicht das ganze Gespräch verstanden hatte, das eine hatte sie klar erkannt. Die Feste, die Nacht für Nacht von den Settimern veranstaltet wurden, waren für ihre und Salmons Liebe und vielleicht auch noch für etwas mehr eine tödliche Gefahr. Die medianitischen Weiber hatten ihren Mann nicht nur mit ihren Reizen verführt, sie hatten ihn sicher auch verzaubert. Ihre geheimnisvollen Reize vermochten bei ihm alles durchzusetzen, was sie nur verlangten. Noah war überzeugt, Salmon würde sie verstoßen und eine von ihnen in sein Zelt nehmen, wenn diese es wünschte. Voll Weh legte sie ihre Hand auf ihren noch mädchenhaften Schoß. Ihr Sohn, der erstgeborene Sohn, war immer noch nicht empfangen. Noah hatte wieder das Gefühl, Jahwe habe sie verlassen und ihre Opferbereitschaft müsse ohne Erfüllung bleiben. Endlich war das Volk mit Moses vor den Mauern Settims angelangt. Eine Schar Weiber stürzte sich sehnsüchtig in das Lager der israelitischen Krieger. Sie riefen nach ihren Männern, Söhnen und Brüdern. Sie bekamen keine Antwort. Die Krieger waren bei einem Festmahl in der Stadt. Von einer Anhöhe vor den Mauern stiegen blaue Rauchsäulen gegen den Himmel. Noah wusste, was dies bedeutete. Von den madianitischen Weibern dazu bewogen, brachten israelitische Krieger der Astarte Opfer dar. Die meisten Mädchen von Sethem waren Priesterinnen der Göttin. Nur derjenige durfte ihren Leib besitzen, der vorher vor dem Bilde der Göttin mit den üppigen Brüsten und dem vorspringenden Bauch Weihrauch spendete. Unter Tränen hatte Noah dies den Frauen berichtet, die dabei in Jammer und Klagen ausgebrochen waren und die Kunde wie ein Lauffeuer im Lager verbreitet hatten. Endlich war sie schreiend zum Zelte des Moses gelaufen. Moses wusste schon, was geschehen war. Bevor noch die Menge sein Zelt erreicht hatte, war Phinees Bote dieser Kunde gewesen. Dem jungen Priester zitterten die Hände vor Erregung und seine breiten Nasenflügel blähten sich. »Strafe! Strafe!« rief er aufgeregt und umklammerte seinen dünnen Speer mit der langen Knochenspitze. »Ihnen gebührt dieselbe Strafe wie dem Chore, wie jenen, die die Göttin Hathor angebetet haben. Das Böse muss ausgebrannt werden. Bestrafe sie, bestrafe sie!« Moses gab keine Antwort. Er barg sein Gesicht in den Händen und saß regungslos da. Erst als die Menge draußen zu lärmen begann, stand er auf und trat vor das Zelt. Seine Züge spiegelten Qual, seine Augen standen voll Tränen, seine Lippen bebten. Ohne ein Wort hörte er die Klagen und den Jammer an. Dann erhob er seinen Blick und sah über die Köpfe der Menge hinweg auf den nahen Hügel. Abenddämmerung verhüllte das Land. Sie verwandelte das grüne Dickicht in eine schwarze Wand. Darüber schossen Rauchsäulen auf, sie glichen Pfeilern, die das Himmelsgewölbe stützten. Moses seufzte tief auf. Die Leviten, Phinees an der Spitze, standen drohend da. Das Gesicht des Nabi, das alle überragte, war grau, als ob jemand Asche darauf gestreut hätte. Noah hatte mit geteilten Gefühlen auf Moses gesehen. Es war ihr gewesen, als begriffe sie plötzlich, was er jetzt durchmachte. Ja, Moses wollte das Todesurteil nicht fällen. Er, der einst in einem Wutausbruch die Anbeter des goldenen Kalbs hatte töten lassen, der den Aufruhr Chores im Blute zu ersticken befahl, wollte jetzt Barmherzigkeit üben. Aber dieses Wollen war nur ihm allein eigen. Sogar die grollenden Weiber forderten für ihre ungetreuen Männer Strafe. Ihre fuchtelnden Hände ballten sich zu Fäusten, sie dachten nicht an Verzeihung. Nur allein verstand Moses. In ihr überstieg die Liebe zu Salmon den Schmerz der Enttäuschung. Die Leviten traten immer heftiger auf. Phinees schwang seinen Speer und zeigte damit auf den nahen rotglühenden Hügel. Er rief, »Brennt die Beulen aus, vernichtet die Verräter, Tod, Tod! Wir haben ohne sie über Seon und Og gesiegt, wir werden sie auch in Zukunft nicht brauchen. Strafe über sie, verstoßt sie aus dem Volk, Tod den Götzendienern, die mit Götzenbildern huren, Tod und nochmal Tod!« Diese Worte wiederholten auch die aufgeregten, über ihr Unglück Wut entbrannten Weiber. »Kein Gott über Jahwe, keine Nachsicht für den, der von Jahwe abfällt«, rief Phinees. »Tod, Tod«, begleitete ihn ein Brausen wie die Meeresbrandung. »Tod«, kalte Schauer hatten Noah überronnen. Entsetzt hatte sie Moses angesehen, der einen stummen Kampf kämpfte. Gequält blickte er die Rasenden an. Sein Atem flog, er hob die Hände und drückte sie an seine Lippen, die Züge von Schmerzen verzerrt. Ein Funken Hoffnung war Noah noch geblieben. Moses musste der tobenden Menge Einhalt gebieten, doch diese Hoffnung war bald entschwunden. Noah begriff, das Todesurteil musste gefällt werden. Weder sie noch Moses konnten sich dagegen wehren. Niemand hier im Lager teilte ihre merkwürdigen Empfindungen, die ihnen befahlen, die Sünder umso mehr zu lieben. Als aber Moses in Schmerzen seinen Kopf neigte und die Leviten ihren brausenden Kampfruf ausstießen, war Noah aus der Menge entflohen. Vor ihr waren Nacht und Finsternis gewesen und weiter entfernt der in blutige Rauchschwaden gehüllte Hügel, auf dem vielleicht eben jetzt ihr Salmon auf einem fremden Weibe lag. Doch ihre Angst, ihr Schmerz und ihre bittere Enttäuschung waren nicht gegen das Urteil, das die Leviten auf ihren Speeren vorantrugen. Ohne darüber nachzudenken, wie sie Salmon retten konnte, war sie in die Finsternis gerannt. Sie hatte nur eines gewusst, dass sie vor den Rächern dort sein musste. Sie hatte das Lager verlassen, war blind links auf einem Pfad in die Weingärten eingedrungen. Dann hatte sie den Pfad verloren und schlug sich über Steinzäune und grünes Dickicht durch. Sie fiel nieder, sie scheuerte sich die Hände an Zweigen wund, sie stieß mit dem Kopf an Baumstämme und verletzte ihre Füße an den Steinen, aber sie kam vorwärts. Endlich waren die Gärten durchlaufen und Noah erreichte freies Gelände. Die Anhöhe lag nun vor ihr, mit lichten Bäumen bestanden, unter denen weiß schimmernde Pfade aufwärts führten. Der rote Schein der Opferfeuer auf dem Gipfel leuchtete durch das Gewirr der Zweige und die Säulen der Bäume. Gestalten huschten wie im Tanze durch rot beleuchtete Lichtungen und verschwanden in den Baumschatten. Von allen Seiten hörte Noah Männer- und Frauenstimmen. Das Spiel von Haschen und Verstecken erfüllte den schütternden Wald. Da und dort lachten Weiber lockend auf. Noah blieb erschrocken stehen. Gestalten liefen wie blind an ihr vorüber. Vom Gipfel her schollen Gesang und aufreizende Flötenmusik. Wohlriechender Rauch hing unter den Bäumen. Die Leiber der jungen Priesterinnen dufteten betörend. Die Männer, die im Walde herumliefen, mussten halb von Sinnen sein. Noah spürte sich selbst einer Art Betäubung verfallen. Halb bewusstlos schritt sie vorwärts und strauchelte immer wieder. Mehrmals wurde sie gestoßen. Einmal umarmten sie Männerarme stürmisch, ließen aber gleich wieder von ihr ab. Der Mann stieß sie zornig von sich, dass sie zu Boden stürzte. Der Mantel fiel ihr auf den Kopf. Dabei wurde sie gewahr, dass ihre Kleider nicht so erregend dufteten wie das Riechöl, von dem die Leiber der Prinzessinnen glänzten. Ihre Kleider rochen nach Herdrauch, nach Zelt, nach Tierschweiß. Einen Augenblick überfiel sie Wehmut. Der Neid quälte sie, dass diese schönen, verführerischen Weiber den geliebten Mann einer anderen nehmen konnten und sie nichts dagegen tun konnte. Schluchzend erhob sie sich. Durch ihre Tränen sah sie nur noch helle, dunkle und rote Flecke vor sich. Sie warf den Mantel, der ihre Bewegungen hemmte, ab und stieg weiter den Hügel hinan. Wieder liefen Menschen an ihr vorüber. Plötzlich hörte sie eine bekannte Stimme. Vom roten Widerschein beleuchtet erschien Salmon neben ihr. Ohne zu überlegen, packte sie ihn mit beiden Armen um die Schultern und drückte sich fest an ihn. Er aber stieß einen Wutschrei aus, wollte sich gewaltsam von ihr freimachen, um ein Weib zu verfolgen, dessen lockender Ruf sie aus den Sträuchern vernahm. Aber sie ließ ihn nicht frei. Sie hielt ihn mit ganzer Kraft am Arm fest und rief ihn an: »Salmon, Salmon, ich bin es doch, Noah!« Er blieb stehen, nur halb bei Sinnen. Seine Augen funkelten im Dunkeln. »Was willst du? Lass mich los!« »Nein, nein, folge ihr nicht, mein Herr, mein Geliebter, folge ihr nicht!« Das fremde Weib lachte ein spöttisches Gelächter. »Lass mich los«, schrie Salmon wütend. Sie wusste, er würde sie schlagen, wenn sie ihn nicht losließ, aber sie hielt ihn noch fester umklammert. »Lauf ihr nicht nach, Salmon«, flehte sie ihn an. »Sie lockt dich, aber sie ist eine Fremde. Sie will, dass du ihr folgst und ihre Göttin opferst. Tu das nicht, lauf ihr nicht nach. Bleib treu, Salmon.« »Lass mich los«, schrie er abermals und erhob die Hand zum Schlage. »Ich lasse dich nicht los, auch wenn du mich tötest.« »Lass mich los, ich muss weiter.« »Du musst nicht, hör auf mich. Die Leviten kommen, um die zu töten, die von Jahwe abfallen. Phines, lass mich los.« »Was scheren mich die Leviten, sie?« »Ich lass dich nicht weitergehen.« Die Lockrufe des Weibes, das sich im Dunkel verbarg, klangen schon ferner. Salmons geballte Faust schmetterte mit aller Kraft auf Noahs Arm nieder. Der Schmerz betäubte sie, aber sie hielt ihn fest umfangen. »Lass mich los!«
»Nein, nein!«
Der zweite Hieb war noch stärker. Noahs Arme ließen nach, sie fiel stöhnend zu Boden. Ohne sich um sie zu kümmern, lief Salmon dorthin, von wo er vorher die lockende Stimme gehört hatte. Aber schon nach wenigen Schritten blieb er stehen. Er wusste nicht, wohin er laufen sollte. Mitten in einer Lichtung spähte er nach allen Seiten.